Ein herzliches Servus und Moin Moin an alle Podcast-Empfangsgeräte da draußen. Es ist mal wieder soweit. Brettspiel-News-Team wieder in einer kleinen Besetzung. Ich bin der Tobi und ich begrüße an meiner virtuellen Seite den Sven. Grüß dich.
Hi Tobi.
Ja, ich weiß nicht, was los ist. Also krank sind wir alle nicht, aber alle sind so beschäftigt. Vielleicht liegt es auch an unserer sehr speziellen Themaauswahl, das wir heute uns vorgenommen haben. Wir wollen nämlich über das schnöde Geld und den Wert von Spielen sprechen und ob manche Spiele vielleicht ein bisschen overpriced sind für das, was sie bieten. Sven, du hast dir dieses Thema ausgesucht. Magst du ein bisschen vielleicht herleiten, wie du darauf kamst?
Also tatsächlich habe ich jetzt in letzter Zeit immer mal wieder gehört, das Spiel ist nicht gut für den Preis, also ist zu überteuert und deswegen leidet der Spielspaß darunter. Oder eben auf der anderen Seite, ja, für den Preis ist das Spiel echt gut. Also diese Kommentare, irgendwie hört sich so an, als ob der Spielspaß mit dem Preis des Spiels zusammenhängt. Und da gehe ich einfach nicht mit, weil der Spielspaß bleibt, egal wie teuer das Spiel ist. Ob ich das später auf dem Gebrauchtmarkt für die Hälfte des Preises kaufe, bleibt der Spielspaß. Wenn mir das Spiel keinen Spaß macht, kann es noch so günstig sein, ich werde es verkaufen oder ich werde es weitergeben. Und auf der anderen Seite, ja gut, ich muss es mir irgendwie leisten können, wenn mir das Spiel so viel Spaß macht, um den Wert, ich weiß nicht, ist kompliziert.
Ja, ich würde da mal mit einhaken. Ich glaube, der Spielspaß hat irgendwann tatsächlich eine Grenze, wenn ein gewisser Wert oder ein Price-Tag erreicht wird. Und gehen wir mal vom Goldstandard von Expertenspielen aus. Diese typischen Lacerda-Boxen, die Riesenboxen, die standardmäßig über 100 Euro schon kosten. Damals, als die angefangen haben, ja sowieso schon, aber mittlerweile auch auf dem Gebrauchtmarkt 180 Euro ohne Probleme. Diese Spiele musst du erstmal spielen, damit du den Preis pro Partie, den man immer so schön in Apps tracken kann, auf ein überschaubares Level runterbringst. Also wenn ich in der Preisklasse mir überlege, ist Speakeasy seinen Preis wert, wenn ich jetzt 3 oder 4 Mal gespielt habe und dann kostet mich eine Partie 40 bis 50 Euro, da bin ich dann schon am Überlegen. Und da verspüre ich manchmal auch so einen gewissen Druck. Ja, wie häufig muss ich ein Spiel ab einer gewissen Preisklasse auf den Tisch bringen, damit es sich wirklich lohnt, so viel Geld auch auszugeben? Du hattest Hot Streak ja mit angebracht als ein Spiel. Das ist jetzt eine ganz andere Preisklasse. Aber da haben ja viele auch gesagt, naja, 45, 50 Euro für solche Art Spiel. Und ich glaube, daran stoßen sich viele. Für solche eine Art Spiel ist das wohl zu viel. Ein simples Laufspiel mit 4 Miniaturen und einen Satz Karten, ein bisschen Papiergeld. Ja, und da wird natürlich die Grenze schon deutlicher.
Ja, ich finde Hot Streak auch zu teuer für das Spiel, was es eben bietet. Es ist ein Partyspiel, kann ich vielleicht auch günstiger haben. Könnte ich vielleicht auch einfach nur mit Plättchen realisieren und ein normaler Spielplan oder vielleicht auch gar kein Spielplan, sondern irgendwie mit einer Kartenauslage, wo dann die Figuren drauflaufen. Also ich könnte es wesentlich günstiger produzieren, würde dann wahrscheinlich aber tatsächlich den Spielspaß trüben. Was ich halt meine, es ist, also du hast gesagt, wie viel Partien muss ich spielen, um dass das Spiel sich irgendwie rechnet. Das ist meiner Meinung nach was anderes, wie habe ich Spaß beim Spielen. Weil den Spaß habe ich beim Spielen, egal wie teuer dieses Spiel war. Und den Spaß habe ich auch bei Hot Streak. Da spielt der Preis dann im Nachhinein keine Rolle mehr. Der Preis spielt dann eine Rolle, wenn ich mich entscheide, kaufe ich mir das oder nicht. Aber danach habe ich Spaß an dem Spiel.
Der Preis spielt vor allem für denjenigen eine Rolle, der sich das Spiel kauft. Weil alle anderen, die da kostenlos mitspielen können, die sind ja erstmal fein raus. Ja, und ich glaube, da kannst du dann auch bei solcher Art Spielen, glaube ich, noch mehr das Spiel genießen. Wenn du wirklich im Vorfeld überlegst, lohnt sich so eine Art Spiel für mich, gebe ich das jetzt aus? Also auch ich war bei Hot Streak so, latze ich da jetzt wirklich 50 Euro für dieses Spiel? Und es ist tatsächlich bei mir auch so eines, spielen meine Kinder ja sehr, sehr gerne, aber es liegt nicht im Kinderregal, weil ich weiß, dass diese Schachtel schon ein bisschen ein paar Macken hat, wenn man da zu sehr dran zieht. Das liegt bei meinen ganzen Kickstarter-Spielen. Also ich passe da schon genauer drauf auf. Ja. Es hat für mich einen höheren Wert. Ich bemesse dem einen höheren Wert bei, als vielleicht ein anderes Spiel, das in Reichweite der Kinder liegt, sagen wir es mal so. Ja.
Ja. Ja, ein anderes Beispiel, was ich noch habe, also ich spiele mit den Brettspielsuchtis, die kommen aus Karlsruhe, das ist bei mir in der Nähe, mit denen habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt und Benny von den Brettspielsuchtis hat in einem seiner letzten Videos eben über Excalibur geredet. Excalibur kommt jetzt bei der Spieleschmiede raus, es ist eine Art Social Deduction Spiel, also gerade mit verdeckten Plättchen, auch mega überproduziert mit Metallschwertern und Acrylplättchen und. Ist auch ein sehr teures Spiel. Und er war eben der Meinung, das Spiel ist nicht gut genug für den Preis. Also, und das war eben der letzte Aufhänger.
Weißt du noch, wie viel das gekostet hat?
Das ja, kann man ja mal kurz
nachreichen. Können wir nachreichen, ja. Ich habe mich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge, es könnte auch eine Pile of Shame-Folge gewesen sein, über ein Spiel aufgeregt, das ist die typische Kickstarter-Krankheit natürlich, da zahlt man immer mehr, wenn man dann noch Versand und Zoll mit reinrechnet, also da kommt man eigentlich nie wirklich auf einen Retail oder unter einen Retail-Preis oder auf den Preis ein Jahr, nachdem es normal im Handel vielleicht erschienen ist, hin. Aber ich habe mich sehr aufgeregt über die Preispolitik von Mythical Mischief. Da war ich damals im Crowdfunding, im Kickstarter mit dabei und da habe ich auch locker über 100 Euro gezahlt. Und ich glaube, hier ist es auch so ein typisches Verlagsding, weil man meint, ich glaube, das IB Studios hier mit so besonders viel Premium-Bling-Bling kann man ein Spiel noch mehr aufwerten und das macht manchmal das Spiel nicht wirklich besser. Mythical Mischief ist ein gutes Spiel, aber es wäre mir niemals rückblickend das Geld wert, was ich damals gezahlt habe, sondern nachdem ich jetzt eben auch weiß, das gibt's als App und das funktioniert in der App auch super. Ja. Ich habe dann irgendwann, Schande über mein Haupt, weil ich das Spiel eigentlich so gut fand und eine Zeit lang vergangen ist, den ersten oder zweiten Teil für 40 Pfund geholt. Also fast die... mehr als die Hälfte des Preises mir dann nochmal geholt. Einfach nur, weil ich es komplett haben wollte. Ich habe dann da nochmal in den sauren Apfel gebissen, ja. Also ich lerne hoffentlich mittlerweile dazu. Aber warum führe ich das aus? In diesem oder letzten Jahr war Tent ja von IB Studios auch in vielerlei Munde, was letzten Endes ein Roll, Flip and Ride ist, ja. Also eigentlich für viele dieser Spielmechaniken in dem Spiel brauchst du nur Zettel und Stift. Und da ist vieles noch drumherum gebaut worden. Man hat noch extra Rubbelkarten mit reingebracht, weil, ja, braucht man halt unbedingt.
Ja, war cool.
Ja, aber schau dir mal den Preispunkt von dieser Art, ja. Roll und Flip and Ride an. Ich habe da so einen Eindruck, man hat sich Gedanken darüber gemacht, was ist das günstigste Spiel, das wir nehmen können und machen daraus wirklich das teuerste, was wir uns irgendwie ausdenken können. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr böse gesagt und überspitzt. Aber da ist mir das extrem aufgefallen, weshalb ich gewisse Verlage mittlerweile meide oder sehr, sehr vorsichtig bin, was da die Preispolitik angeht. Aber ich glaube auch, ohne dass ich selber gespielt zu haben, das als Disclaimer, ist Tent vielleicht nicht den Preis wert, für das, was es ein Anspiel liefert. Wissen wir mittlerweile, was Excalibur kostet?
Nein, tatsächlich die Spieleschmiede ist offline. Die ist schon gestern offline gewesen. Heute auch. Ich weiß es also nicht.
Vielleicht findet es dann die Stimme aus dem Off. Mal schauen. Hallo, hier ist die Stimme aus dem Off. Excalibur war tatsächlich in der Spieleschmiede für 70 Euro zu unterstützen. Man kann es aber tatsächlich auch als normale Retail-Version für um die 18 bis 20 Euro sich zulegen. Ja, also es ist echt schwierig irgendwie zu greifen, wann macht ein Spiel noch Spaß, wann lohnt es sich. Nicht jeder trackt das natürlich auch in einer App und rechnet es dann runter in Preis pro Partie. Ich glaube, da wäre man mit einem 52-Karten-Deck, glaube ich, auch noch viel besser bedient, weil man da so viele verschiedene Arten von Spielen mitspielen kann. Nee, und viele haben damit auch ihren Spaß.
Ja, absolut. Ne? Genau, also wenn du einfach ein Skat-Deck nimmst, da kannst du ja eine Unmenge an Spiele ausprobieren, oder? Da gibt's ja ganz viele Spielsysteme über dieses 32-Karten-Deck.
Ja, ich will vielleicht an der Stelle aber auch nochmal hervorheben, und vielleicht wiederhole ich mich auch hier. Es gibt tatsächlich aber auch Gegenbewegungen, wo man sich sagt, ich möchte viel Spiel in einer kleinen Schachtel zu einem guten Preis. Also jetzt im Vorfeld zu dem Thema habe ich mir darüber auch ein bisschen Gedanken gemacht, so diese ganze Tiny Epic Reihe zum Beispiel. Mhm. Das ist alles noch in einem wirklich sehr überschaubaren Preisrahmen. Das kosten die immer, wenn ich nenne jetzt einfach mal 30 Euro als Zahl plus minus, da kriegst du sehr viel Spiel, 1 bis 2 Stunden pro Partie, wenn nicht vielleicht auch bei manchen Spielen länger. Ist es für mich jetzt nicht unbedingt die liebste Art zu spielen, weil dann tatsächlich die Komponenten sehr, sehr klein sind für meine großen, klobigen Hände. Aber da kriegt man tatsächlich, würde ich jetzt ganz subjektiv sagen, viel Spiel für wenig Geld. Auch die kleinen 1900er-Reihen von Looping Games oder auf Deutsch den Bieberstein. Ähnliches Konzept, und da kostet die, glaube ich, auch 20, 25 Euro. Ja. Also da gibt es tatsächlich auch viel. Und was mir da noch gekommen ist, ich glaube, gewisse Spiele mit vielen Fraktionen und mit anderen für sich sehr viel Widerspielreiz, weil die Variabilität sehr hoch ist. Ich glaube, da kann man auch viel Spielreiz rausholen für einen schmalen Taler. Also wenn man da genauer drauf gucken will, sollte man sich vielleicht eher auf solche Art von Spiele fokussieren. Mir kam das jetzt neulich irgendwie Root. Ich glaube, wie viel Partien man aus einer Schachtel Grundpartie Root rausziehen kann, wenn man das wirklich exzessiv spielt und sich nur darauf fokussiert. Ich glaube, da kriegt man dann auch noch recht viel raus.
Ja, ich glaube, wenn du dich allgemein auf ein Spiel fokussierst und dieses immer und immer wieder spielst, bis du es wirklich raus hast, gibt ja einige, wie du sagst, Root, da kannst du einige Partien verbringen, bis du alle Kombinationen gesehen hast und deine eigene Rasse oder eine Rasse gemeistert hast. Bei mir ist wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Love Letter. Das kommt bei mir ständig auf den Tisch. Ist ein kleines Kartenspiel, kostet einen Punkt auch unter 20 Euro. Und so oft, wie ich das schon gespielt habe, da bin ich im Cent-Bereich pro Partie.
Von dem das her. Merkt man leider. Wir hatten jetzt neulich online das gespielt. Das war bei mir schon eine Zeit lang her. Und du hast uns grandios an die Wand gefahren bei Love Letter. Das war jetzt die neuere Version mit den Zusatzrollen. Da hat man deine Spielerfahrung dann schon gemerkt.
Ich liebe diese neue Version. Ich liebe diese neuen Spione, die mit dazu kamen, und vor allem den Kanzler, der Karten wieder verstecken kann. Tolle Mechanik, tolle Love Letter.
Noch ein bisschen erweitert. Super. Muss ich rückwirkend auch sagen. Also das hat sich ganz gut integriert. Da haben wir so eine Mini-Rezension noch mit reingebracht.
Ja, genau. Ja. Aber ein Punkt zu dem Thema hätte ich noch. Ich habe ja letztens mit dem Stefan noch eine Aufnahme gemacht, wie kann man denn Brettspiele pimpen. Und auch da kann ganz schön viel Geld in ein Brettspiel reinfließen. Und das macht das Brettspiel natürlich auch wieder teurer. Der Spielspaß bleibt ja der gleiche. Ich meine, wenn ich dann Metallmünzen mit dabei habe, mit denen rumklimmern kann, klar erhöht sich dann ein bisschen der Spielspaß dadurch. Aber viele pimpen ihre Brettspiele mit 3D-gedrucktem Material, mit einem Insert und. Was alles Geld kostet, Geld und Zeit kostet.
Ah,
und das Spiel an und für sich bleibt gleich.
Ach Quatsch.
Also ich bin,
das ist so ein Hobby, der läuft so nebenbei, das bisschen Filament, was man da verdruckt.
Was ich nur sagen will, ich bin der absoluten Überzeugung, dass der Spielspaß nicht am Preis hängt. Die Entscheidung, ob ich das Spiel kaufe und wie oft ich es auf den Tisch bringen möchte, um's mir selbst zu rechtfertigen, dass ich jetzt so ein teures Spiel gekauft habe, ja. Aber der Spielspaß an und für sich bleibt der gleiche, zumindest für mich. Da blende ich den Preis aus. Ja,
also
es kann natürlich Spiele geben, die ich mir nicht kaufe, weil es mir einfach zu teuer ist. Spielspaß hin und her. Aber wenn ich es dann mal besitze, denke ich nicht an den Preis und sage, boah, das hat jetzt 100 Euro gekostet, dafür ist es zu schlecht. Wenn es jetzt nur 80 gekostet hätte, dann wäre es ein gutes Spiel. Das ist bei mir nicht so.
Ja, wobei man natürlich auch vieles dann auf den Sekundärmarkt dann wieder wegkriegt. Also ich rechne das mittlerweile auch so, dass ich meine Partien, wenn ich ein Spiel wirklich oft und lange und gerne gespielt habe und irgendwann bin ich einem Spiel auch überdrüssig oder ist mir ein Spiel dann überdrüssig, dann verkaufe ich es und dann, wenn ich mir überlege, okay, also ich habe da jetzt effektiv 20 Euro, 30 Euro ausgegeben, wenn ich das gegen den Wiederverkaufspreis dann gegenrechne, dann hatte ich meine gute Zeit und dann habe ich auch ein besseres Gefühl. Also ich kann den Preis eines Spiels nicht komplett von meinem Spielspaß trennen oder andersrum. Okay. Also sicherlich gibt's bei mir da auch irgendeine Grenze, aber wenn ich da nicht so ein allzu schlechtes Gewissen habe, wenn das längere Zeit bei mir im Regal steht vor allem, dann trübt das meinen Spielspaß tatsächlich auch nicht.
Aber vielleicht erklärt das auch einige Boardgame-Geek-Wertungen. Wenn ein Kickstarter rauskommt, hat man ja öfters Absolut. Mal das Phänomen, ja. dass viele mit dieses Spiel mit 10 bewerten oder eben einen 9er. Vielleicht liegt das auch am Preis, das könnte ja gut sein. Ja, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt muss es mir ja auch gefallen.
Ja, Zeit und Geld. Es ist immer ein Investment. Und wenn man in ein Spiel investiert ist, dann ja. Sven, ich glaube, deine Blood on the Clock Tower Kutte, die wirst du auch nie wieder abgeben, glaube ich. Da bist du viel zu sehr involviert.
Auch in dieses Spiel habe ich eine Menge Geld reingesteckt, tatsächlich. Ja.
Ja, und ein Spiel, das eigentlich so gut wie ohne Komponenten auskommt. Die meisten Komponenten hältst du in der Hand. Ja, und ein bisschen Player-Aids, ja.
Ja. Da habe ich jetzt auch schon 100 Partien hinter mir. Da müsste ich mal runterrechnen, was ich dann pro Partie bezahlt habe.
Ja, schön. Ja, dann, wir haben tatsächlich auch noch ein bisschen was gespielt. Wir beide zusammen, zumindest online, haben was gespielt. Ich glaube, das machen wir hinten dran. Aber wir haben auch noch so ein bisschen was vorbereitet. Und da würde ich mal sagen, wollen wir da direkt loslegen? Ich lade dich gerne ein, Sven, fang du doch mal an.
Ich darf anfangen, jawohl.
Ja, diesmal darfst du anfangen.
Also, mit meiner monatlichen Brettspielgruppe, ich habe einen Kennerabend immer am 3. und am 4. Donnerstag des Monats, haben wir vor einiger Zeit Zolkin der Meierkalender gespielt. Ich glaube, da habe ich auch schon drüber berichtet. Und jetzt beim letzten Spieleabend hat sich ein Spieler dann eben den Nachfolger davon gewünscht. Wobei Nachfolger ist es kein thematischer Nachfolger, aber eben gehört mit zur T-Reihe. Und der nächste T-Titel ist dann Teotihuacan. Den haben wir dann auf den Tisch gebracht. In Teotihuacan ist von Daniele Taschini und illustriert von Odysseas Stamoglu. I'm so sorry. Genau. Also, in diesem Spiel sind wir Herrscher über die Azteken und haben Arbeiter dort zur Verfügung. Die Arbeiter sind kleine Würfelchen, also sechsseitige Würfel, die auf 8 Feldern, sind es 8? 8. Ja, 8 Feldern in einem runden Parcours laufen. Immer wenn ich an der Reihe bin, wähle ich einen meiner 3 Arbeiter aus und setze ihn bis zu 3 Schritte voran auf das nächste Aktionsfeld, um dort eine Aktion auszuführen. Aktionen einfach Ressourcen sammeln, Holz, Stein oder Gold oder eben mit diesen Ressourcen an der Pyramide weiterbauen oder eben diese Pyramide zu verzieren oder die Straße der Toten weiterzubauen etc. Also alles macht man, um eben Siegpunkte zu bringen. Zentrales Element ist die Pyramide, die in der Mitte steht. Die besteht auch aus großen Holzsteinchen und immer wenn ich da Steine übereinander stapel, die das gleiche Symbol zeigen, dann bekomme ich Siegpunkte. Wenn das Symbol auch noch farbig ist, steige ich in den Tempeln auf, in den 3 verschiedenen Tempeln und kann dort weitere Siegpunkte, Ressourcen etc. holen. Genau. Am Ende und wenn ich dort schon einen Arbeiter stehen hatte, wo ich hingelaufen bin, dann verstärkt es meine Aktion. Ja. Am Ende meiner Aktion kann ich dann einen der Arbeiter, die dort gearbeitet haben, aufwerten, indem ich einfach eine Nummer nach oben drehe und immer wenn ich einen Arbeiter von der 5 auf die 6 drehe, dann stirbt der Arbeiter und tritt in eine höhere Daseinsebene ein, ja, und wird wiedergeboren mit einer 1 auf dem ersten Aktionsfeld. Genau. Mir macht das Spiel unheimlich viel Spaß, ist bei Boardgame Geek auch mit einer 7,8 bewertet, von mir mit einer 9 bewertet. Ich kann das Spiel nicht gut. Ich verliere eigentlich immer. Dennoch macht mir das Spiel richtig viel Spaß.
Das sind die besten Spiele, ne? Wo man nicht so gut ist, aber das Spiel mag, ja.
Ja, hast du das schon mal gespielt, Teotihuacan?
Es ist auf meiner To-Play-Liste. Ich mag auch sehr Tolkien. Ich habe schon gehört, dass in der T-Reihe die Qualität oder der Spielspaß bei vielen Fans immer mehr abnimmt oder es sehr schwankt. Ich habe mir irgendwann auch noch De Kenyo geholt, den Sonnenobelisken. Mhm. Ich habe es noch nicht gespielt. Als ich mir die Regeln durchgelesen habe, habe ich schon gesehen, das ist ein deutlich größeres Investment als Tolkien. Und ich war da noch nicht so überzeugt, ob die Sichtbarkeit da so gut ist, wenn da einfach so ein riesen Obelisk in der Mitte steht und ich muss eigentlich ständig um das Rondell herumgucken. Teotihuacan hat mich damals nicht so sehr angesprochen, weil es, ja, ich zitiere mal Dennis, sehr beige ausschaut. ich füge noch was hinzu. Diese typischen Mahjong-App-Browser-Spiele haben mich da sofort irgendwie dran erinnert, wo ständig irgendwelche Werbung, also irgendwie verbinde ich damit Mahjong und diese Mahjong-Steine in der Mitte, die fand ich so ziemlich unsexy damals. Das Thema und vor allem, ich glaube, du hast auch schon mal drüber gesprochen mit dem Altern von Workern über diese Würfel, das hat mich dann schon eher gereizt, aber die Aufmachung war damals einfach nicht so sexy für mich. Mittlerweile würde ich das unglaublich gerne spielen. Es gab, glaube ich, vor kurzem auch irgendwie eine Kickstarter- oder Crowdfunding-Kampagne dazu, in einer Riesenbox und allen möglichen Erweiterungen drin, die, ich glaube, unterschiedlich aufgefasst wurde. Da gab es, glaube ich, auch so Qualitätsmängel. Da war ich kurz davor, dort einzusteigen, aber ich habe mich da nicht ganz getraut. Im Rückblick dann schon froh drum. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon behoben. Aber welche Version habt ihr dann gespielt? War das diese Super Deluxe-Version oder die Standardversion?
Ja. Nein. Also ich habe die Standardversion von Schwerkraft Verlag damals geholt und habe dann auch alle Erweiterungen nach und nach gekauft, wo wir wieder am Anfangsthema wären. Gerade auch die Erweiterungen sind sehr zu empfehlen, natürlich nicht am Anfang, aber habe ich auch schon alle gespielt, finde ich super. Prophezeiungen und, die erste Erweiterung, die auf jeden Fall, die ist super. Gerade von den T-Spielen werden die vom Komplexitätsgrad halt auch immer mehr, habe ich so das Gefühl gehabt. Also ich habe schon einige davon gespielt. Ich habe mit Tolkien Maya Kalender angefangen. Da ist ein Arbeitereinsatzmechanismus, wo die Arbeiter immer weiter rücken, je länger man wartet. Cooles Thema, Teotihuacan, ähnliches Thema, bloß im Aztekenreich, die Arbeiter laufen auf einem Rondell und altern eben, richtig cool. Und dann geht's weiter mit Te Kenyo, was du gesagt hast. Nee, wie hieß das? Doch, Te Kenyo, das mit dem Sonnenobelisk. Ja.
Genau. Ich weiß nicht, ob das direkt das nächste war, aber ja.
Hatte ich als Rätsel-Exemplar damals tatsächlich vom Daniel bekommen, habe ich einige Male gespielt. Die Übersicht funktioniert gut, mich hat das Thema, also Ägypten ist nicht so mein Thema, aber das Spiel insgesamt hat mir doch sehr gefallen. Ist dann trotzdem wieder ausgezogen, hat eben nicht so gezündet wie die beiden ersten. Und dann ging schon weiter mit Tavantinsuyo, glaube ich, hieß das. Und da wirst du am Anfang erstmal mit Aktionen erschlagen. Du hast am Anfang so eine Unmenge an verschiedenen Optionen, die du machen kannst, die dann während dem Spiel irgendwann mal weniger werden, weil die ganzen Arbeiter die Felder besetzen und dann werden eben deine Aktionsmöglichkeiten weniger. Und dann ging es so weiter in dieser T-Reihe, dass es einfach immer mehr und komplizierter wurde, was mir dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Jetzt die letzten zwei T-Spiele habe ich erst gar nicht mehr gespielt. Genau, also für mich Tolkien und Teotihuacan, wobei, ja, ich kann nicht mal sagen, welches von beiden besser ist. Ich mag beides sehr gerne.
Ah, okay, gut. Ach ja, ja, vielleicht finde ich noch irgendjemanden, der es bei mir in der Nähe hat und mit mir spielen möchte. So richtig investieren möchte ich mich da nicht, wenn jetzt vor allem Te Kenyo bei mir noch ungespielt rumliegt.
Ja, also, ja,
ich misste im Moment sehr gut aus, aber möchte ich unbedingt noch spielen. Gibt's wahrscheinlich nicht irgendwo digital, dass man das auf BGA spielen könnte, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr umfänglich.
Würde ich jetzt, wüsste ich nicht.
Mal gucken. Naja, dann würde ich direkt mal weitermachen. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema. Ich habe ein Spiel, da dachte ich mir, oh, das ist ja super günstig. Und ich weiß vor allem die Vorgängerversion, ich glaube, das müsste die 10th Anniversary Edition gewesen sein. Die war unglaublich teuer. Da kann ich mich noch an ein Video erinnern, das müsste auch schon etliche Jahre her sein, von Shut Up and Sit Down, die das Spiel riesig gefeiert haben, aber davon, also es war, ein Kritikpunkt war, das ist unglaublich teuer und es sieht hässlich aus wie die Nacht. Und jetzt ist es hübscher und hat, glaube ich, nur 30 Euro gekostet. Ist auf Englisch und heißt Container. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob und wann es auf Deutsch kommt, aber das Spielmaterial ist sprachneutral, man muss nur die Regeln lesen. Also ich bin super geflasht von dem Spiel. Ich habe das jetzt am letzten Wochenende gespielt mit mehreren Leuten. Da gab es wohl auch eine Crowdfunding-Kampagne, da ist einer eingestiegen. Und von den dreien, also wir haben uns jetzt rege ausgetauscht in WhatsApp-Gruppen über WhatsApp-Nachrichten. Ah, ja, hier die Partie, die ist jetzt so verlaufen. Und ey, ich bestell hier eine neue Erweiterung. Willst du gleich mit einsteigen? Soll ich dir was mitbestellen? Ich habe natürlich gleich ja gesagt. Naja, wenn das Grundspiel 30 Euro kostet, kann man das machen. Ich sag mal so, das Thema von Container ist nicht so sexy, wie das jetzt wahrscheinlich gleich klingt. Wir produzieren Waren und verschiffen Waren mit einem Containerschiff an Häfen und verkaufen es zu Geld. Und wer am Schluss am meisten Geld hat, gewinnt. Also ich glaube, ich könnte auch nicht noch mehr investieren, damit es noch viel spannender wirkt, zumindest nur rein vom Thema. Aber es ist mechanisch super interessant. Jeder hat ein eigenes Spielertableau für sich. Dort gibt es die Factories. Es gibt fünf verschiedene Waren. Das sind auch verschiedene Container in verschiedenen Farben. Also, blau, rot, gelb, grün, weiß ist, glaube ich, noch mit dabei. Und verschiedene Factories. Eine blaue Factory kann einfach nur blaue Container produzieren und die kann ich auf meinem Playerboard, sobald ich was produziere, auf einen Preis legen. Ich kann den Preis da festlegen von, ich glaube, $1 bis $5. Was jetzt die meisten Spiele hier machen würden, ist, ja, ich produziere und dann verkaufe ich das gleich. Das ist aber bei Container nicht der Fall, sondern ich biete meine eigenen Container hier zu einem Preis an, die ich produziere, und andere müssen sie bei mir kaufen. Die fahren da zwar jetzt nicht direkt mit dem Containerschiff hin, das ist ein bisschen clunky, sondern das wird über LKWs verschifft, so sagt es zumindest die Regeln. Und die Leute, die dann diese Container kaufen, platzieren diese bei sich in ihren eigenen Hafen und dort wird wieder ein Preis festgelegt. Und von diesen Hafen können die auch wieder nicht die eigenen Container aus ihren eigenen Hafen verkaufen an Container Island, also quasi Siegpunkt Island. Da will man alle Container hinbringen, sondern da will man wieder jemanden hinlocken, der mit seinem Containerschiff also da ranfährt, dir das Geld bezahlt und dann verschifft man etliche Container dann irgendwann mal an Container Island. Da kommt es zu einer großen Auktion und da dürfen dann alle Geld darum bieten. Man sieht dann, welche Farben und wie viele Container dann da gerade verschifft werden. Und derjenige, der das jetzt hier eigentlich zur Insel bringen will, hat dann die Möglichkeit, dieses Höchstgebot anzunehmen und zugleich Subventionen aus der Bank zu bekommen in der gleichen Höhe oder genau diesen Preis selber zu bezahlen und damit Siegpunkte zu machen, weil jeder hat vor sich eine geheime Siegpunktkarte. Da steht dann drauf, welche Container auf Container Island am meisten Siegpunkte wert sind. Und das ist bei jedem anders. Also der eine will vielleicht eher rote Container auf Container Island haben, der andere aber eigentlich eher blaue. Und was so unglaublich faszinierend an dem Spiel ist, du kannst auch diese Container Island Insel in der Mitte komplett ignorieren und dich nur auf das Produzieren oder nur auf das Verkaufen von Containern fixieren oder die Container dann dahin bringen und darauf hoffen, dass jemand viel bietet, dann nimmst du einfach das Geld, quasi das doppelte Geld, weil die Bank zahlt ja den gleichen Wert, weil am Schluss zählt nur der schnöde Mammon. Wer hat am meisten Geld? Ob das jetzt auf Container Island ist, was du da als Siegpunkte bekommst, also als auch Geld, das du dann da bekommst, das du einlagerst, oder durch Verkäufe vorher, ist egal. Dann gibt's noch mal so ein extra Board. Das ist im Vergleich zur Ursprungsversion neu hinzugekommen, weil es dann doch sehr harte Mechaniken haben kann und kann man dann quasi zusätzlich auf einem separaten Board auf Container und Geld nochmal bieten. Also entweder für bereits ausliegende Container in einer Auslage Geld bieten und dann geht einmal so ein Bietmarker rum, wer dann da das höchste Gebot platziert hat, kriegt dann diese Container. Und andersrum gibt es dann auch, ich sag jetzt mal so eine Art Bankschließfächer, da ist immer Geld drin und da kann man dann mit Containern auf diese Lots dann bieten und das Geld dafür bekommen. Das ist nur eine Nebenmechanik, damit man nicht komplett an die Wand gefahren wird. Und ja, was ich da schon gehört habe und wie bei mir die Spielegruppen darauf abgehen, Wahnsinn. Ich weiß, hast du davon schon mal gehört?
Ich habe davon gehört, ja, und ich würde es gerne selber spielen. Wie du sagst, das Thema lockt einem nicht wirklich in deinem Ofen vor. und so wie du das jetzt beschreibst, du kannst öffentlich einfach oder ganz offen deine Preise bestimmen und dann wird es im Endeffekt abgekauft und der verkauft es dann wiederum an jemanden und der darf es dann erst verschiffen.
Genau.
Also es geht über zwei Hände, immer.
Ja, also du produzierst, jemand anderer muss es kaufen, der andere muss es in seinen Hafen legen, da muss es wiederum jemand anders kaufen, der es dann auf Container Island bringt, ja.
Also, und die Preise sind dann im Endeffekt, der erste muss es ja relativ günstig anbieten, der zweite muss ja eigentlich schon ein bisschen höheren Preis nehmen, damit er irgendwie was erwirtschaftet dadurch und der dritte kann aber den Preis wieder runtersetzen, weil er von der Bank.
Ja, und vor allem, man baut auch noch die Fabriken und Warenhäuser noch zusätzlich aus, die bestimmen, was sind deine Kapazitäten in deinen Fabrikgebäuden und in deinem Hafen. Wenn du da, also das ist aber Geld, das versickert, ne? Das, du zahlst das und das musst du auch erstmal wieder reinbringen, weil diese Fabriken werden immer teurer. Du kannst auch nicht mehr von einer Farbe produzieren, du kannst nur mehr von den anderen Farben produzieren. Wenn ich jetzt mit einer blauen Fabrik starte, dann kann ich mir noch weiß, gelb, rot oder grün mit dazu holen. Aber auch das ist limitiert, genauso wie die Warenhäuser, die beschränken, wie viele Container kann ich in meinem Hafen platzieren. Und ich habe in meiner Erstpartie sehr, sehr lange einfach keine Factories gebaut und ich habe auch den Preis von meinen blauen Waren einfach nicht angepasst, weil ich da keine Notwendigkeit sah. Ich wollte mich auf das reine Verschippern von Fremdcontainern konzentrieren. Und wenn noch irgendjemand anders Interesse an blauen Containern hat, ja, dann kauft einfach das bisschen, was ich hier habe. Ich habe also künstlich einfach einen Mangel erzeugt, weil ich der Einzige war, zumindest lange Zeit, der das produziert hat, bis dann irgendwelche anderen selber solche Factories aufbauen. Aber die müssen das dann wieder günstiger anbieten. Was mich dann aber wieder zum Zug bringt, weil wenn ich meine Waren nicht mehr verkaufen kann, ich meine, dann mache ich auch Verlustgeschäft. Das kostet dann aber wieder zusätzliche Aktionen, weil man in einem Zug nur zwei Aktionen hat. Und das ist so bestrafend, weil der ganze Tisch ist das offene Meer und die Container können eigentlich nur im offenen Meer sein oder in einem Hafen, dem eigenen oder im Hafen von Container Island oder den Offshore Banks. Und wenn du dich von einem Hafen ins offene Meer bewegst, ist das schon eine Aktion. Also willst du von einem Hafen zu Container Island, sind das deine beiden Aktionen in deinem Zug, die du da einmal verschwendest oder in Anführungszeichen verschwendest. Das muss man mal sehr genau planen und manche haben sich dann direkt einfach ins offene Meer gesetzt mit einer übrigen Aktion, weil man dann, wenn man wieder dran ist, sofort irgendwo hingeiern kann und den günstigsten Preis sich holen kann. Also das ist super, super tight und man muss ja immer ständig rechnen, wann lohnt sich irgendwie was. Aber durch diese mehrfachen Handelsketten ist das halt schon ein bisschen sperrig, muss ich schon sagen. Aber dann doch hat so ein einfaches Regelset, dass man da sehr gut reinkommt. Also es ist immer noch auf jeden Fall Kennerspielniveau, aber es ist ein Hauen und Stechen am Tisch.
Für mich hört sich das echt gut an. Ich habe bloß ein bisschen Bammel mit diesen Preissätzen. Ob man das so gut hinkriegt, den Preis zu definieren, wenn man da 1-2 Euro zu hoch setzt, wird man dann außen vor gelassen oder nicht. Aber ich will es unbedingt mal spielen.
Ja, also das kann ich jedem empfehlen, der so auf Beat- und Handelsspiele steht. Es ist bei mir, glaube ich, könnte schon ein moderner Klassiker werden. So schnell verlässt es nicht meine Sammlung.
Cool. Und für 30 Euro kann man es ja mal angucken. Ich hätte jetzt für Zwischenreihen ein kleines Spiel. René hat sich gerade angekündigt, der wird vielleicht jetzt gleich noch dazu stoßen. Dann können wir ja nachher zu dritt über unser gemeinsames Spiel sprechen.
Oh ja.
Ich hätte jetzt noch ein kleines Spiel zum Zwischenreinwerfen. Auf dem Brettspiel-News-Wochenende hat es tatsächlich der Jan auf den Tisch gebracht und hat mich davon überzeugt, dass ich es auch gleich gekauft habe. Es ist ein reines Kartenspiel. Wobei die Karten in dem Spiel nicht einfach nur Pappe sind, sondern die sind irgendwie beschichtet. Also man hat so das Gefühl, man braucht sie nicht sleeven. Man könnte sie mit feuchten Fingern anfassen, ohne dass denen irgendwie was passiert. Die Rede ist übrigens von Abgestaubt, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. In diesem Spiel geht es um Staubfussel und diese Staubfussel wollen wir einsammeln.
Ja, das klingt auch super spannend.
Das ist das Thema, aber das Thema kannst du eigentlich auch gerade zusammenknüllen und in den Mülleimer werfen, weil du spürst nichts von dem Thema. Es hat vom Spielgefühl her ist es wie Flip 7. Nur finde ich es ein Tick besser. Spielaufbau ist ganz einfach. Du nimmst alle Karten und mischst sie wie ein kleines Kind alle durcheinander auf den Tisch, dass da irgendwo ein großer, breiter Haufen entsteht. So, wer an der Reihe ist, darf dann eine Karte von diesem Haufen ziehen und aufdecken und dann entscheiden, okay, ich höre auf oder ich ziehe weiter. Bei den ersten drei Karten kann auch nichts passieren. Selbst wenn ich doppelte Karten ziehe, bin ich nicht raus. Aber ab der vierten Karte wird's gefährlich. Wenn ich dann eine Karte ziehe, die ich bereits vor mir liegen habe, werden alle Karten abgeworfen und ich habe null Punkte gemacht, sozusagen. Mhm. Wenn ich irgendwann mal beschließe, so, ich höre jetzt auf, sind meine Karten immer noch nicht sicher. Die müssen eine Runde lang, bis ich wieder dran bin, vor mir liegen bleiben. Erst dann werden sie zu Punkte. Weil jetzt ist nämlich der Nächste dran, Tobi ist jetzt an der Reihe und er zieht Karten. Und wenn er eine Karte zieht, die vor mir liegt, dann darf er sich alle meine Karten klauen. Also er zieht eine 9 und vor mir liegt eine 9, dann kann er sagen, okay Sven, ich klaue dir jetzt die 9 und nehme sie zu mir. Und auch er kann dann irgendwann mal aufhören und seine Punkte dann vor sich liegen lassen etc. Wenn ich wieder an der Reihe bin, alle Karten, die dann noch vor mir liegen, die bekomme ich als Punkte. Ja, 1 bis 9 Punkte jede Karte wert. Du kannst nicht viel wirklich beeinflussen, aber um das geht's auch gar nicht. Flip 7 kannst du auch nicht wirklich viel beeinflussen. Das Spiel macht mir zumindest trotzdem Spaß, weil du dann einfach die Leute, also du kannst die Menschen beeinflussen, indem ich einfach sage, Tobi, komm, eine zieh noch. Guck mal, der hat da 3 Neuner. Wenn du die jetzt ihm nicht wegnimmst, dann punktet der jetzt die 3 Neuner. Also zieh doch noch. Wenn du eine 9 ziehst, dann kriegst du alle 3 Neuner. Das sind ja schon 27 Punkte. Jetzt mach doch. Und dann lässt du dich drüber überreden und dann platzt du. Und dann ist die Freude groß. Und genau das ist das Spiel. Das Spiel geht dann so lange, bis alle Karten weggespielt sind und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Also super einfaches, schnelles Spiel. Und ich find's besser als Flip 7. Ich hätte sogar erwartet, dass es auf der Empfehlungsliste irgendwo landet, bei Spiel des Jahres, hat aber überhaupt keine Erwähnung gefunden. Genau, kommt oder ist rausgekommen bei Kosmos von, das steht ja gar nicht.
Ich vermute,
also der Originaltitel ist
hier, oder?
Der Originaltitel heißt Fruit Fight und stimmt, tatsächlich ist von Rainer Knizia. Mhm.
Ja, ich bin nämlich gerade auch auf dem Boardgame-Geek-Artikel, und weil du es gerade gesagt hast, Fruit Fight und abgestaubt und Fussel. Also Fruit Fight hat nichts mit Fusseln zu tun, weil man sieht, wie austauschbar das Thema ist.
Absolut, ja.
Da sind einfach mehrere Früchte auf den Karten drauf, die auch noch so einen Motion-Blur-Effekt haben. Und die Leute fragen sich, warum bewegt sich meine Frucht so schnell? Wahrscheinlich, weil die einfach so schnell auf den Tisch dann wandert, ja. Aber Fruit Fight in der Version, wie ich sie jetzt hier gerade sehe, ist dann auch von CMYK, was wiederum, man ist schließlich der Kreis, der Verlag von Hotstreak ist, der Ursprungsverlag.
Ah, okay. Ja,
also das habe ich ja noch nie gesehen. Also in jeglichster Form, auch hier eine Wild-West-Version mit Pokerchips, das ist ja wild. No Mercy.
Also je nachdem, welches Thema du haben willst, kaufst du es in dieser Ländervariante. Ja.
Ist wie Monopoly. Also
bis auf die Regeln,
da gibt's auch wieder 150 Versionen.
Ja, genau. Bis auf die Regeln ist auch absolut alles sprachneutral, kannst du also auch in der Wild West Edition dir kaufen.
Okay. Ja. Also das ist echt komplett an mir dran vorbeigegangen.
Ist aber an den meisten. Also ich habe es sonst noch nirgendwo gehört. Der Jan von Brettspiel News, der hat es auf den Tisch gepackt und sonst habe ich es von noch niemandem gehört. Kleiner Geheimtipp.
Ja, habe ich auf dem Schirm. Weil Flip 7, also es kommt bei mir immer noch gut an. Ich meine, die Kinder mögen das auch relativ. Also ich fühle mich da immer schlecht, wenn man die Kinder an solche Beat- und Zock-Spiel irgendwie ranführt. Auch Hotstreak ist da, glaube ich, kein gutes Beispiel. aber es weckt so irgendwie niedere Bedürfnisse und ein bisschen Schadenfreude. Und ich glaube auch bei so einem, ich sehe hier gerade wieder irgendwie so zuckersüße Glibber-Tierchen von Fruit Fight oder von No Mercy oder Abgestaubt, wie man es nimmt. Also da gibt es bestimmt irgendeine Version, die ich auch meinen Kindern mal kaufen kann.
Ja, die Karten sind zuckersüß gemacht. Die ganzen Staubfussel, die du dann eben einsammeln willst. Echt schön illustriert.
Ja, schön. Dann schön illustriert. Ich würde mal mit einem Spiel weitermachen. Da kann man sich vielleicht drüber streiten, ob das schön illustriert ist. Da sind die Geschmäcker durchaus unterschiedlich. Ich mag es, weil es einfach so besonders ist. Und ich habe, glaube ich, in unserer Folge über die Golden Geek Awards ganz kurz drüber gesprochen. Da musste ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber jetzt möchte ich etwas ausführlicher über Eternal Dex sprechen. Und es ist mein absolutes liebstes kooperatives Spiel im Moment. Zugleich Deduktionsspiel, auch wenn es ein bisschen viel ist und sehr eigensinnig aussieht. Eternal Dex ist ein, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Ein Deduktionsspiel, ich würde mal sagen, wir nehmen The Crew, mischen da noch so ein bisschen Bombusters-Feeling mit rein, setzen da noch ein echt weirdes Artwork drauf. Und nehmen noch so eine schöne Stoffmatte und fertig ist Eternal Dex.
Vielleicht noch, glaube ich, eher so die.
Ja, ist sicherlich. naja, spannend. Ich will's niemandem empfehlen.
Es sieht sehr bunt aus.
Es ist sehr sehr bunt, obwohl das Cover eigentlich auch wieder sehr monochrom ist. Aber das Spiel selber kann sehr bunt werden, sagen wir es mal so. Es ist nur so ein großes Tischtuch quasi mit dabei, sehr, sehr dünnes, fast schon seidenartiges Tuch. Das ist das Spielbrett und darauf werden die unterschiedlichsten Karten gelegt. Was man aber bei Eternal Dex macht, ganz, ganz simpel runtergebrochen, jeder startet mit einer Spielerfarbe, rot, gelb, grün, blau und hat ein eigenes Deck in der entsprechenden Spielerfarbe, 1 bis 5 Karten, 1 bis 5. Man mischt das Deck, zieht 3 Karten. Man darf über den Kartenwert und die Farbe auf der Hand nicht sprechen. Hat auch so ein bisschen geheime Kommunikation wie bei Magic Maze. Also man hat so extra kleine Marker, die man irgendwo hin platzieren kann auf das Tischtuch, um zu signalisieren, dass man hier irgendwie was machen kann. Aber man kann alles mit diesen Markern machen. Also man kann auch wirklich wie bei Magic Maze ständig vor einem rumklopfen, wenn jemand irgendwie auf dem Schlauch steht. Man darf aber tatsächlich mehr reden. Aber was macht man jetzt genau bei Eternal Dex? Man hat 3 Reihen mit verschiedenen, also man muss Karten in 3 Reihen auslegen. Es gibt 2 Grundregeln. Man muss die Karten, sagen wir es mal so, 3 Grundregeln, man muss von links nach rechts nacheinander legen. Das ist die erste, relativ simple Regel. Die zweite ist, es dürfen nicht 2 Karten der gleichen Farbe nebeneinander liegen. Also wenn ich jetzt mit meiner roten Karte gespielt habe, kann ich in diese Reihe nicht sofort legen, da muss jemand anders rein. Und es dürfen nicht die gleichen Zahlen nebeneinander liegen. Auch relativ simpel. Betrifft mich selber nicht, weil ich habe ja sowieso nur jede Zahl einmal auf der Hand. Aber jemand anders kann halt, wenn ich eine rote 3 hinlege, nicht auch noch eine blaue 3 daneben liegen. Also muss irgendjemand entweder eine blaue 2 oder ja andere Zahlen und andere Farbe hinlegen. Jetzt hat aber jede Reihe hier auch nochmal eine Sonderregel. Da kann es in einer Reihe sein, die Zahlen müssen aufsteigend sein. Die Zahlen müssen absteigend sein. Es dürfen hier nur gerade Zahlen gespielt werden. Also da kommt noch mal eine extra Regel hinzu. So, jetzt muss man in diese Reihe am Anfang 5 Karten legen, weil dann fangen die Eternal Dex an liegen. Also am Ende jeder Reihe 3 Decks, das sind die Eternals, das sind so mythologische Wesen. Und wenn man das Ende einer Reihe erreicht, dann erwacht eines dieser mythologischen Wesen und verflucht uns, also blockiert uns Karten. Das kann sein, man darf jetzt keine Vieren mehr spielen, man darf jetzt keine blauen Karten oder es gibt auch so zweifarbige Karten, blau-grüne Karten zum Beispiel darf man da nicht spielen und so weiter. Man muss aber diese Eternals aufwecken, weil, ich habe ja ursprünglich gesagt, man hat nur 5 Karten in seinem Deck. Wenn jemand keine Karte mehr spielen kann, hat man gemeinsam das Spiel verloren. Und man kommt nur an neue Karten, wenn man sich neue Decks über die Eternals holt, also Reihen vervollständigt. Und nur die Person, die die letzte Karte in eine Reihe legt und einen Eternal weckt, bekommt auch ein Deck aus 6 Karten von diesem Eternal unter seinen Nachziehstapel gelegt. Das heißt, man muss sehr genau timen und planen, wer macht wann welche Reihe voll, damit wir niemals in die Bredouille kommen, keine Karten mehr zu haben. Man kann sich vorstellen, durch diese verschiedenen Regeln und jeder Eternal, der aufgeweckt wird, beschränkt uns auch noch zusätzlich, dass irgendwann das Spiel sich unspielbar anfühlt. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Es gibt nämlich noch zusätzlich einen River. Wenn ich irgendwo nicht reinspielen kann, kann ich Karten in den River spielen. Wenn der River voll ist, bekommt die Person, die die letzte Karte gespielt hat, eine Joker-Karte. Wenn ich zumindest im Grundspiel alle 3 Joker-Karten mir genommen habe, dann gibt's aber auch ein Game Over. Also da muss man auch sehr gut timen. Und man kann zusätzlich noch die Flüche der Eternals brechen, mit Hilfe von kleinen Juwelmarker, die man dann auf die Eternals drauflegt. Die Juwele kann man sich holen, wenn man Karten ablegt, den River ablegt. Das gibt's unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man 3 Karten der gleichen Farbe ablegt, kriegt man ein Juwel, manchmal auch 2 Karten mit dem gleichen Wert. Da gibt's also verschiedene Möglichkeiten, diese mit den Juwelen die Eternals zu blockieren und damit sich wieder spielbar zu machen. So im Kern ist das die Spielmechanik. Und das ganze Spiel ist aber in unterschiedliche Stages aufgebaut, die auch verschiedene Regeln haben. Und auch die Regeln und die Beschränkungen für die Zeilen auch anders handeln. Und jetzt habe ich neulich, weil ich das jetzt öfters mal auf Stage A erklärt habe, dass man auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden dann wieder steuern kann, habe ich jetzt mal Stage B gespielt und war dann da wieder verblüfft, wie smooth oder wie anders sich dieses Spiel wieder anfühlt, wenn nur so ein bisschen die Regeln dann geändert werden. Und da kann man so viel drin machen. Das gibt's leider noch nicht auf Deutsch. Auch die englische Version ist größtenteils vergriffen. Ich habe mir die französische Version bei Philibert, glaube ich, geholt. Das war auch ein relativ günstiges Spiel, 20-30 Euro. Plus Versand, und dann habe ich mir aber, da sind wir wieder beim Aufbessern von Spielen, die englische Regel bei einem Online-Versand ausgedruckt. Das sieht fast identisch und original aus. Jetzt habe ich die englische Regel noch mit dabei. Und ich schwärme von dem Spiel. Es ist halt durch seine Optik ein bisschen gewöhnungsbedürftig und zieht nicht jeden in den Bann. Aber du hast davon auf jeden Fall schon mal gehört, glaube ich, oder?
Ich habe es gehört, weil ich gesehen habe, wie ihr es gespielt habt beim Brettspiel News Wochenende. Ja. Eternal Deck soll auch bei Strohmann Games auf Deutsch dann erscheinen. 2026 steht jetzt hier. Ob sie das halten können, weiß ich nicht. Das Cover, ich bin ja ein optischer Typ, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das Cover hätte mich niemals zum Spielen eingeladen. Niemals. Jetzt, wie du berichtest, mega cool, will ich ausprobieren. Vor allem, wenn du sagst, da gibt's verschiedene Spielmodi. Vielleicht wäre das Spiel einfach nur, wenn das dieser eine Modus ist und den hast du dann irgendwann mal raus, wäre es vielleicht ein bisschen langweilig, könnte ich meinen. Aber wenn es da verschiedene Modis gibt, umso besser. Aber du hast vorhin gesagt, da ist so ein Tischtuch als Brett dabei. Ist das Standard? Weil jetzt hier bei Board Game Geek habe ich Puzzleteile gesehen als Board.
Also es gibt, soweit ich weiß, nur dieses Tischtuch, und dann werden aber verschiedene Plättchen auf das Tischtuch mit aufgelegt, um die Regeln zu modifizieren, die verschiedenen Stages. Mhm. Das wird noch mit draufgelegt, weil das Tischtuch natürlich dann, das ist einmal bedruckt, und so ist es dann auch. Das ist aber größtenteils ein Platzhalter. Man kann das ohne weitere Plättchen immer auf Stage A spielen, und wenn man dann in die weiteren Stages geht, legt man dann einzelne Bereiche des Tischtuches ab mit Plättchen, die beiliegen.
Mega, finde ich cool. Gefällt mir.
ja, also ich habe ja gemerkt, wie es auf dem Brettspiel-News-Wochenende auch angefragt war. Man muss halt wirklich Spiele wie The Crew, so kooperative Kartenlegespiele, es ist einfach ein abstraktes Spiel. Also das bisschen Thema jetzt hier mit Eternals macht es etwas zugänglicher, aber es fühlt sich nicht wirklich thematisch an, auf in keinster Weise. Aber das sind so viele kleine Mikromechaniken drin, die das doch schon irgendwie reizvoll machen. Und wer auf The Crew und Magic Maze und so kooperative Deduktionsspiele, ja, hier geht's jetzt nicht darum, die Kartenhand des anderen irgendwie zu deduzieren, wie bei Bombusters, ne, oder was man da eben auf seinem Reiter drauf hat. Aber man muss schon irgendwie die anderen Spieler lesen und das ist schon, fühlt sich sehr unique an. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Da freue ich mich, dass sich das Strom angeholt hat.
Ja, aber wie ist das von der Kommunikation? Du sagst, man darf nichts sagen. Wie gut kann man sich daran halten? Also ich habe immer mal wieder Spieler bei Magic Maze, die dann halt doch mit dem Finger irgendwo hin zeigen, weil sie sich nicht zurückhalten können. Das ist wahrscheinlich da ähnlich.
Also du kannst mit den Markern, wie gesagt, so gut wie alles machen. Du darfst laut Regeln nicht über die Zahlenwerte und die Farbe deiner Hand sprechen. Es ist so, dass die Joker beispielsweise beidseitig bedruckt sind. Du siehst also immer die Rückseite der Karten deiner Mitspieler und weißt, die Person hat gerade einen Joker. Das ist offene Information. Du siehst auch auf der Rückseite der Karten, aus welchem Deck das gerade ist. Wenn ich also jetzt hier, ich kann ganz normal sagen, ich ziehe gerade die letzte Karte meines Standarddecks, gleich fängt mein Eternal Deck an. Dann wissen also alle, okay, es ist offene Information, welche 8 Karten im Eternal Deck drin sind. Also man sieht auf dem Eternal, oh, der hat jetzt der hat 2 Vieren, der hat eine 5, eine 6, 2 Siebenen, eine 8, eine 9 und in den Farben auch noch verteilt, dass man da so ein bisschen auch darüber taktieren kann. Also okay, also Tobi hat jetzt nur noch blaue und blau-gelbe Karten, also können wir jetzt guten Gewissens vielleicht die grünen Karten blockieren mit dem nächsten Eternal. Da kann dann Tobi irgendwie noch mit reinspielen. Ja, so rüber kannst du dann ganz gut kommunizieren. Natürlich, genauso wie bei Magic Maze, das hängt immer von den Spielern ab. Wenn du einen Spieler hast, der sagt, oder vorschnell eine Karte ausspielt und dann eine Regel vergisst, dann weiß man natürlich, okay, jetzt hat derjenige hier die rote 3 auf der Hand. Ja, das verzeiht das Spiel aber sehr, sehr gut, weil es da einfach so viele Entscheidungen gibt, dass jetzt ein kleiner Fehler nicht wirklich den Braten fett macht.
Cool, sehr, sehr schön.
Und ich glaube, wir können mittlerweile unseren lieben René begrüßen. Hallo René.
Einen wunderschönen Hallo zusammen.
Ja, wir sind schon mitten in der Spielerklärung und haben jetzt, ich glaube, gerade eben ganz erfolgreich Eternal Decks abgehandelt. Ich will jetzt einfach noch ganz kurz sagen, von wem es ist und wo es scheint. Bei Strohmann haben wir schon gesagt. Eternal Decks ist von Hiroken. Ich butcher wahrscheinlich auch diesen Designernamen. Vielleicht ist es auch ein Pseudonym. Aber damit haben wir das einmal abgeschlossen. Und René, hast du in letzter Zeit was gespielt?
Ich habe überraschend viel sogar mal wieder gespielt. Es wurde jetzt ein bisschen ruhiger. Und das, was ich
Uno,
jetzt...
Uno, Skippo und Mau-Mau.
Auch, ja. Wir hatten, wann haben wir drüber gesprochen? Vor 2 Tagen oder so. Dass ich wieder mehr gespielt habe. Aber was ich jetzt bei mir zu Hause gerade auf dem Tisch liegen habe, ist, und was ich jetzt einmal gespielt habe und jetzt aber noch weitere Male spielen möchte, weil es mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist es How to Save a World. In Deutschland erschien bei Frosted Games vom Designer Juvel Rinspun. Und wie der Name schon sagt, versuchen wir halt bei dem Spiel in einem interessanten Mechanismus die Welt zu retten. Also wir spielen hier nicht auf der Erde, sondern in einer fiktiven Welt. Und da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten. Und zwar überlegt sich da diese Bevölkerung, wie können wir denn unseren Planeten retten? Und da gibt es einmal die Möglichkeit, die Welt zu beschützen vor einem Asteroiden, der da einschlagen soll. Und zwar mit einem Laser, der gebaut werden soll, um diesen Asteroiden abzuschießen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen großen Schutzschild zu bauen. Und als letzte Maßnahme, falls das nicht erfolgreich sein sollte, gibt es auch noch den Plan, diesen Planeten zu evakuieren. So, das passiert in einem relativ simplen Modus. Das kann man also zu viert spielen. Und es wirkt im ersten Moment auch so, dass man es kooperativer spielen kann. Aber es ist so ein semi-kooperatives Spiel. Und zwar versucht man zwar, den Laser und den Schutzschild und diese Evakuierungspläne gemeinsam aufzubauen. Aber im Grunde genommen spielt man doch darum, die meisten Siegpunkte zu kriegen. So, und wie funktioniert das Spiel jetzt? Am Anfang des Spiels wird ein Meteorit, Asteroid, oh, jetzt wird es wieder schwierig, ich weiß den Unterschied gerade, wieder nicht auf das Spielfeld gelegt. Und dann hat man im Grunde genommen so eine Staffelung für diesen, ich sag jetzt mal Asteroiden, der auf diesem Planeten zurast in verschiedenen Schritten, 13 Schritten. Man selbst hat als jeder Spieler bekommt am Anfang drei Raketen und dann mit diesen Raketen kann ich dann entweder auf diesem Planeten sein, auf einem umkreisenden Mond und oder auf dieser Zwischenstrecke und bewege mich gerade von einem Ende zum anderen. Auf der Erde und auf dem Mond habe ich dann immer verschiedene Aktionen, die ich machen kann. Zum einen kann ich da mir die benötigten Ressourcen besorgen. Das ist dann einmal die Energie, das ist Wissen, das sind Mineralien und Biome und dann als fünfte Eigenschaft, die kann ich nicht mir da erarbeiten, nicht looten, sondern die muss ich mir erarbeiten, ist Genialität. So, und mit diesen Raketen kann ich mich dann pro Runde immer auf einen dieser Aktionsfelder stellen, kann mir zum Beispiel Ressourcen holen oder ich kann an diesen drei Großprojekten arbeiten und muss dann für dieses Bauen dieser Großprojekte halt entsprechend die Ressourcen ausgeben. So, der Clou an der ganzen Sache ist, wir wissen zu Beginn der Partie noch nicht, welche dieser drei Großprojekte denn im Grunde genommen erfolgsversprechend sein wird. Das heißt, wir wissen nicht, ob der Laser den Asteroiden komplett zerstört. Wir wissen nicht, ob dieser Schutzschild reicht, um den Asteroiden aufzuhalten. Und wir wissen dann auch erst am Ende, ob es erfolgreich war, die Leute zu evakuieren. Das heißt, man muss sich überall so ein bisschen mit einmischen, weil derjenige, der in diesem entsprechenden Projekt am meisten investiert hat, kriegt dann auch am Ende für dieses Projekt die meisten Siegpunkte. Der zweite kriegt ein bisschen weniger und der dritte dann halt entsprechend noch weniger. Und das macht die Sache eigentlich ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, immer einen gewissen Mangel zu haben. Das heißt, ich habe nie genug Ressourcen, um alles zu machen. Mit Energie kann ich zum Beispiel die Raketen bewegen, mit Wissen kann ich forschen und gucken, dass ich neue Eigenschaften kriege, neue Karten mir besorge. Es gibt so noch so Aktionskarten und Eventkarten, die mein Deck noch so ein bisschen modifizieren. Ich habe am Anfang so ein Startdeck, wo ich drei Karten habe, auch noch mal eine Aktion habe, einen leichten Boost dafür, so Karten wie, wenn du jetzt Ressourcen bekommst, erhältst du dann automatisch sofort nochmal eine Ressource. Oder so Booster, wenn du eine bestimmte Aktion machst, kannst du dann nochmal was anderes ausführen. So, und für jedes Mal, wenn wir an diesen Großprojekten arbeiten, werfen wir einen bestimmten Farbwürfel, für den Laser einen rosanen, für den Schild einen blauen und für die Evakuierung einen grünen Würfel in einen Beutel. Und in dem Beutel sind auch schon schwarze Würfel enthalten. So, und wenn jetzt irgendwann alle ihre Aktionen durchgeführt haben, wird aus dem Würfel in der ersten Runde drei Würfel gezogen. Und das steigert sich dann in jeder Runde bis zu 8 Würfeln. Und dann gibt's ein Fortschrittsboard. Wenn ich einen rosanen Würfel ziehe, würde ich den halt auf diese Laserleiste auf diesem Fortschrittsboard platzieren. Das gleiche halt mit dem blauen für den Schild und mit dem Biom für die Rettungsaktion mit dem grünen. Wenn ich aber einen schwarzen Würfel ziehe, passieren unterschiedliche Dinge. Und zwar zum einen wird auf jeden Fall der Asteroid ein Feld vorbewegt. Das heißt, der rauscht dann weiter auf die Erde zu. Und es kommen, wenn wir Pech haben, zusätzliche Würfel schwarze Würfel wieder in den Beutel. Und eventuell kriegen wir dann auch noch so gewisse Boni, dass wir neue Aktionen zum Beispiel auf dem Mond bekommen können. So, und dann denkt man am Anfang, ah, super, wir haben irgendwie 13 Runden Zeit, uns hier super gut auszubreiten und vorzubereiten und alles aufzubauen. Und dann nach der ersten Runde, weil du einfach nicht genug Ressourcen hattest, um am Laser oder am Schild oder so zu arbeiten, stellst du fest, ui, der Asteroid hat sich gerade mal 3 Felder nach vorne bewegt und löst dabei schon verschiedene Effekte aus. Und dann weißt du, oh, durch diese 3 Felder nach vorne bewegen sind jetzt alleine schon 4 zusätzliche schwarze Würfel in den Beutel gekommen. So, und das Problem ist an der Sache, entweder wenn der Asteroid auf die Erde, auf diesen Kometen, nee, auf diese Erde einschlägt, startet sofort eine letzte Phase und die heißt Tag X. Und da wird ausgewertet dann halt, welche dieser großen Aktionen denn eigentlich erfolgreich war. War der Laser erfolgreich, der Schild erfolgreich? Oder mussten die evakuieren und die Evakuierung war erfolgreich. So, und dann wird halt geguckt, wer in welches Element am meisten eingesetzt hat und kann dadurch dann eventuell die meisten Siegpunkte kriegen. So, und als erstes wird dann bei dieser Tag-X-Auswertung geguckt, war der Laser erfolgreich. Dann werden nochmal eine bestimmte Anzahl Würfel aus dem Beutel gezogen und auf jeden Fall so die entsprechende Farbe rosa und in diesem Fall dann auch schwarz auf diese Fortschrittsleiste gelegt, um zu gucken, ob der Laser denn fertig gebaut werden konnte. Wenn der nicht fertig gebaut werden konnte, ist der also nicht in der Endwertung drin. Und dann wird geguckt, das Gleiche beim Schild, ob der erfolgreich war. Und wenn der Schild auch nicht erfolgreich war, dann wird auf jeden Fall die Evakuierungsleiste gezählt und dann wird geguckt, wer da am meisten Punkte geholt hat. Und so ergibt sich dann so ein bisschen taktieren, investiere ich jetzt noch in den Laser oder lohnt es sich schon gar nicht mehr und guckt dann, ob man doch lieber auf den Schild geht oder auf das Retten der Bevölkerung. Und also mir hat das jetzt in der ersten Partie sehr, sehr, sehr gut gefallen. Einfach durch diesen permanenten Mangel an Ressourcen, den ich habe, entwickle ich meine Leisten weiter, versuche ich Karten zu kriegen, um doch mehr Ressourcen zu kriegen oder konzentriere ich mich jetzt auf die Großprojekte. Hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gespielt?
Ich weiß, dass Sven das gespielt hat. Es kamen gerade noch 2 große Daumen hoch, weil Sven da schon mal drüber gesprochen hatte. Ne?
Ich habe in der Teamfolge 103 darüber gesprochen tatsächlich. Mhm. Ich habe schon einige Male gespielt. Was mir an dem Spiel halt furchtbar viel Spaß macht, ist dieser semi-kooperative Ansatz. Wenn ich eben auf diesen Laser gehe und ihr zwei beschließt aber, kann er alleine machen, wir gehen auf den Schild oder sowas, dann wird der Laser höchstwahrscheinlich auch überhaupt nicht erfolgreich sein. Das heißt, ich habe echt viel Glück beim Ziehen am Ende. Ja, aber wenn ich dann eben in Tobi doch noch überredet bekomme, komm doch rüber zum Laser und wir entwickeln den Laser weiter und dann kann der René eben in die Röhre gucken. Sehr schöner Ansatz. Zudem funktioniert dieser Arbeitseinsatzmechanismus sehr gut. Du bist auf dem Planeten oder auf dem Mond stationiert und kannst dein Raumschiff schon hin und her bewegen. Also wenn es gerade auf dem Planeten ist, kannst du dann doch Aktionen auf dem Mond machen, kostet dich aber dann eine Runde, um eben hochzufliegen und Energie und. Kannst du durch Technologie dann auch wieder verbessern, um dich einfach zu beschleunigen. Insgesamt funktioniert das Spiel echt, echt cool. Mir gefällt es wahnsinnig.
Mir gefällt es auch richtig gut. Was ich noch ganz spannend fand, ist, du hast ja die Raketen und je nachdem, welche Aktion du auf dem Mond oder auf dem Planeten ausführst, bleibst du entweder beim Aufbau des nächsten Zuges auf dem Mond mit der Rakete oder du wechselst den Standort und wechselst dann zum Mond beziehungsweise zum Planeten. Das heißt, auch da kannst du dann noch taktieren, will ich die Aktion jetzt überhaupt auf dem Mond machen, weil ich dann weiß, dann fehlt mir die Rakete vielleicht hinterher auf dem Mond oder will ich damit bewusst auch rüber dann zum Planeten fliegen. Also ich fand diese Vielzahl an Möglichkeiten mit der Einfachheit der Regeln, also die Regeln hatte ich irgendwie nach einer halben Stunde drin oder so, ja. Das fand ich also wirklich, wirklich gut gemacht. Und dann saß ich vor dem Spiel und dachte, oh fuck, was mache ich denn jetzt? Und wusste erstmal gar nicht, womit ich anfangen sollte. Und dann aber kommst du da doch relativ schnell rein und merkst, okay, meine Strategie ziehe ich jetzt durch oder muss nochmal reagieren. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auf Karten gehen, die Karten geben dir dann wieder neue Aktionsmöglichkeiten oder du gehst eben erstmal auf Ressourcen und guckst da oder eben auf deine Großprojekte etc. Thematisch finde ich es auch sehr gelungen. Also ich fühle das Thema in diesem Spiel, dass man wirklich versucht, ich baue hier einen Laser auf, um diesen Asteroiden abzuschießen und wenn das nicht klappt, muss eben das Schild her. Rein thematisch ist der Planet nicht bewohnt, zumindest mal nicht von Menschen. Wir versuchen am Ende nur die Flora und Fauna zu evakuieren, um die zu retten. Und dafür kriegen wir Punkte. Und auch dafür gibt's Karten, die grünen Karten, die sind im Endeffekt nur Siegpunkte am Ende, verstopfen ein bisschen dein Deck, wobei es kein klassisches Deck ist, sondern du hast immer alle Karten auf der Hand, immer zur Verfügung, jede Runde neu. Genau. Und als kleiner Service, es ist ein Asteroid, und erst wenn er auf dem Planeten einschlägt und die Überbleibsel, das nennt man Meteorit.
Ja, guck mal, habe ich schon mir was gelernt.
Ein Asteroid besteht immer aus Stein oder Eisen, also irgendeinem festen Material, und ein Komet besteht aus Eis, also aus Wasser. Und deswegen zieht ein Komet auch einen Schweif hinter sich.
Da war ich mir noch sicher, der Komet war es nicht, das wusste ich noch, aber ich wusste nicht mehr, was das andere war. Keine Ahnung.
Wir werden das in der nächsten Teamfolge einmal abfragen, was wir heute gelernt haben.
Genau. Nee, wir werden das nächste Mal vielleicht in SETI oder so vertiefen und gucken, was davon hängen geblieben ist dann.
Oh, SETI, okay. Auch ein furchtbar gutes Spiel.
Ja, ja. Also, im Moment bin ich sowieso so ein bisschen auf diesem Weltraumtrip. Ich habe davor irgendwann Chrono Falls gespielt, dann davor SETI, jetzt das. Also im Moment hat mich das Thema so ein bisschen.
Science Fiction.
Ja.
Wobei mehr Science als Fiction.
In diesen Fällen ja, tatsächlich, ja.
Ja, schön. Jetzt, wo wir in dieser Konstellation hier zusammensitzen, dann müssen wir ja eigentlich noch über ein Spiel sprechen, das wir am vergangenen Wochenende
gespielt haben. Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde, ich kann das vergessen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, weil ich da so unglaublich gut abgeschnitten habe.
Wir haben ja ein paar Spiele gespielt. Ich weiß ja nicht, welches du meinst. Naja, Sven, ich glaube, es brennt uns beiden, glaube ich, auch unbedingt unter den Nägeln, dieses Spiel zu besprechen. Leg doch mal los.
Ja, ich bin auf das Spiel gekommen, weil es eben auf der Empfehlungsliste von Spiel des Jahres gelandet ist und ich werde dahingegen so beeinflusst, dass ich es zumindest mal spielen will, und da es auf Boardgame Arena angeboten wurde, wollte ich es einfach spielen. Hab die Regeln gelesen, die Regeln sind nicht lange, die Rede ist von Frosted Blooms. Genau, und dann habe ich das Team eingeladen und habe gefragt, wer hätte denn Bock und Zeit, am Wochenende eine Runde BGA zu spielen. Und dann haben wir uns für Frosted Blooms entschieden, unter anderem, und haben das Spiel gespielt. Das Spiel ist ein Plättchen-Legespiel. Allerdings wollen wir in diesem Spiel Löcher einbauen. Also wir wollen die nicht so aneinander puzzeln, dass es perfekt passt, wie in den allermeisten Plättchen-Legespielen, sondern wir haben, wie heißen die Plättchenform, Tridominos? Oder
Polyominos,
so.
Ja.
Polyominos. Also Plättchen verschiedener Formen. Ich glaube, das sind immer 5 oder 6 Felder große Plättchen, die halt in verschiedenen Formen angeboten werden. Die sind in einem Kreis ausgelegt. Und wenn ich an der Reihe bin, nehme ich mir eben das nächste Plättchen für umsonst oder das übernächste oder überübernächste. Und jedes Plättchen, was ich überspringe, kostet mich eine Münze. Eine Münze ist am Ende auch ein Siegpunkt wert, wie wir am Ende dann festgestellt haben. Das wusste ich nämlich am Anfang noch nicht. Genau, und dieses Plättchen, das puzzle ich dann in meine eigene Auslage ein und muss mich danach für eine meiner 3 Handkarten entscheiden, die ausspielen. Auf diesen Handkarten sind immer Blumen abgebildet oder auch ein Wassergebiet, und Punkte dann eben 1 bzw. 2 Punkte pro diesem Gebiet von dem Plättchen, was ich gelegt habe, plus angrenzende Gebiete, was dieses Plättchen eben berührt. So kriege ich schon mal Punkte. Im dritten Step gucke ich dann noch, habe ich ein ausliegendes Ziel erfüllt? Wenn ja, darf ich mir das nehmen oder ich darf es liegen lassen, weil ich kann ja nächste Runde vielleicht noch mehr Häuser bauen und kann dann vielleicht das nächst höhere Ziel erfüllen, weil von jedem Zielart darf ich nur 1 besitzen. Genau. Ein Step habe ich noch übersprungen. Immer wenn ich Löcher gebaut habe, also abgeschlossene Löcher, dann kommen Holzfiguren in diese Löcher rein. Ein 1er Loch, da wird einfach ein Arbeiter reingestellt, der Arbeiter generiert mir auch eine Münze. Ein 2er Loch, da wird ein Haus reingestellt, und wenn ich es schaffe, ein Feld zu bauen, das 2x2 Felder groß ist, wird da eine Mühle reingebaut. Und diese Gebäude oder diese Holzfiguren sind am Ende auch nochmal verschieden viele Siegpunkte wert. Ich glaube, im Arbeiter waren 6 Siegpunkte, im Gebäude irgendwie 12 oder 14 oder sowas. Und der Müller hat halt gleich 25 Siegpunkte gemacht, was recht viel ist. Ich habe das Spiel, nachdem ich es mit euch gespielt habe, noch 2 weitere Male gespielt, weil es hat mich tatsächlich fasziniert. Und es gewinnt nicht immer derjenige, der die meisten Mühlen baut, was ich am Anfang gedacht habe. Aber du musst schon auch auf die Aufträge gehen. Deine Handkarten bringen dir verhältnismäßig wenig Punkte, aber eben die Aufträge und diese Holzfiguren, die bringen sehr viele Siegpunkte, auf die sollte man auf jeden Fall gehen. Und was mir eben sehr negativ aufgefallen ist, dass es meiner Einschätzung nach einen Stadtspielervorteil gibt. Weil dieser Stadtspieler, der hat eben eher die Möglichkeit, zuerst einen Auftrag zu erfüllen, bevor es jemand anderes überhaupt schaffen kann. Aber was habt ihr denn bei dem Spiel empfunden?
Also ich habe von dem Spiel tatsächlich auch nur über die Spiel des Jahres Jury gehört und habe in dem Zuge tatsächlich auch von dieser Mühlenstrategie gehört. Ich habe es mir dann jetzt auf BGA nicht anmerken lassen, aber wir haben es dann irgendwie alle gesehen, dass, ich glaube, du, Sven und ich, wir dann schon eher die großen Lücken mit den Mühlen gebaut haben. Und ich habe dann aber auch viel diese Aufträge vernachlässigen müssen, weil dann die Puzzleteile nicht so wirklich zusammengepasst haben. Ich finde, ja, da kriegt man schon Punkte und da muss man aber auch schon sehr, sehr viel planen und taktieren und auch ein bisschen Glück haben, dass die Puzzleteile dann auch so passen, dass man gleichzeitig seine Aufträge und vielleicht noch weitere Achievements dann holen kann. Jetzt, nachdem du gesagt hast, es könnte einen Startspielervorteil geben, würde ich jetzt, ohne weitere Partien gespielt zu haben, tatsächlich sagen, ja, du könntest recht haben. Ja,
also ich glaube, der Startspieler kriegt weniger Münzen am Anfang, aber das wird es nicht ganz ausgleichen, glaube ich.
Der schränkt einfach nur am Anfang vielleicht die Auswahlmöglichkeit der Plättchen ab, aber wenn man da gute Plättchen hat, und ich meine, also ganz am Anfang kannst du dir irgendein Plättchen nehmen und einfach da lospuzzeln, also da kriegst du meistens immer die Lücken schon mal so eingeplant, die du auch vorhast zu planen. Wir hatten es zu 5 oder zu 4 gespielt.
Zu 4, es geht nur zu 4 Spieler.
Es geht nur zu 4. Bei solchen Spielen, man kann wenig vorausplanen. Dadurch, dass dieser Rondellmechanismus auch so dynamisch ist und die Plättchen dann einfach neu ausgetauscht werden, weiß ich nicht, was meine 3 anderen Spieler vor mir an Plättchen nehmen, und ich bin jedes Mal in der Situation, okay, jetzt bin ich dran, jetzt schaue ich mir erstmal diese 6 Plättchen an und überlege dann, wo kann ich jetzt was reinpuzzeln? Das ist am Anfang relativ simpel, aber wenn du dann so im letzten Zug bist und du kannst eigentlich an mindestens 3 Stellen von deinen Blumenfeldern große Lücken irgendwie bauen oder vielleicht noch abschließen, das ist, glaube ich, auch schon sehr Analyse-Paralyse anfällig. Das muss man einfach wissen. Ich glaube, am Tisch spielt man das eher noch aus dem Bauch raus. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, hier zu 4 ist immer die beste Wahl. Das soll wohl auch solo ganz gut gehen. Ich glaube, so 2-3 würde ich dann fast lieber nochmal ausprobieren. Aber hat mir eigentlich gut gefallen. Also ich habe schon auch schon überlegt, ob ich mir das zulege. Einfach, weil das Thema auch so ja, ganz, ganz nett ist, ist jetzt nicht irgendwie super thematisch.
Thema ist hier, ne?
Ja, das Set, sagen wir mal, das Setting. Ich dachte ja anfangs auch, das gehört zu Blumenstraße, weil so das Cover irgendwie mich genau daran erinnert hat. Dachte ich auch, das sei vom gleichen Autor, aber das ist ja hier,
Bruno Catala und Ludovic Maublanc.
Genau.
Gemalt von Simon-Pierre Bernard.
Also ja, aber zwei unterschiedliche Spiele.
Ja, aber das Gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, oh, Blumenstraße, und habe das erstmal verwechselt, bis der Sven das dann da präsentiert hat. Habe ich gedacht, nee, das sieht irgendwie anders aus. Also passt gerade nicht. Und ich möchte eure Theorie mit dem Startspielerbonus massiv widersprechen, weil ich Startspieler war in der Runde. Und das ist so, mir hat es so widerstrebt, da Lücken zu lassen. Das habe ich einfach nicht gebacken gekriegt. Das war so. Ich habe mich dann auf die Aufträge konzentriert, das habe ich ganz gut hingekriegt. Aber da bewusst eine Lücke einzubauen, irgendwann am Ende konnte ich mich dann doch überwinden. Aber da
hat dir widerstrebt, ja.
Ja, massiv. Also da hatte ich so diesen Dorfromantik-Vibe, so alle Lücken ideal ausfüllen und möglichst lange Wasserwege bauen und so. Und die Blümchen müssen alle schön zusammenpassen. Ich würde es gerne normal spielen, weil ich fand diese Idee dahinter, so aus seinem gewohnten Setup, wir bauen alles wunderbar zusammen auf, auszubrechen und bewusst Lücken zu bauen, das fand ich richtig spannend. Also fand ich richtig cool. Was mir überhaupt nicht zugesagt hat, war halt die Optik.
Ja,
also, das ist, ja also, genau. Wer sich das überlegt hat, das ist
Für mich schwierig. Nicht nur einfach die Optik, die Blumen sehen schon hübsch aus, aber dieses aneinandergepuzzelte Durcheinander, das hat mir nicht gefallen. Also rein die optische Auslage hat mir nicht gefallen und dazu kamen dann da eben noch diese Holzteile, die du da dazwischen legst. Mag aber sein, dass es nur wegen der digitalen Umsetzung ist.
Es kann sein, aber wenn ich mir die Bilder auf Boardgame Geek angucke, es sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Aber ich würde es trotzdem wieder spielen, weil ich diesen Mix mit diesen Aufträgen, was ich ja noch ganz spannend finde, wenn du jetzt zum Beispiel auf die meisten Arbeiter gegangen bist, musstest du dich entscheiden, nehme ich die wenigen Siegpunkte mit diesen vielleicht 3 Arbeitern, die ich zusammenlege, oder zocke ich und versuche dann doch die 6 Arbeiter zusammenzukriegen, um dann die mehr Siegpunkte noch zu generieren. Ja, genau. Also das fand ich halt auch noch ganz spannend, wo dann so ein bisschen pokern musstest, da musst du dann halt auch deine Mitspieler im Auge behalten, wie viele Arbeiter oder Mühlen oder was weiß ich nicht, was haben die denn da schon gebaut? Also die Idee hinter dem Spiel fand ich richtig, richtig gut.
In jeder Partie sind ja auch andere Aufträge drin, also muss nicht immer sein, dass du 6 Arbeiter bauen kannst, um die 25 Punkte für den Auftrag abzustauben. Manchmal musst du 4 Mühlen bauen, um die 25 Punkte eben zu kriegen, oder eben nur 2 Mühlen für die 10 Punkte, ist nicht jeder Auftrag immer drin. Das finde ich auch sehr pfiffig gemacht.
Ja.
Also ich bin drauf und dran, mir das Spiel tatsächlich zu kaufen. Wenn diese Optik nicht wäre, hätte ich schon längst im Warenkorb. Aber ich würde es gerne
nur
mal offline sehen,
angucken. Dass die Plättchen auch irgendwie so eine Glitzerfolie. So ein
Glitzereffekt, ja. Also das habe ich nur gehört. Also wie das Cover auch. Das Cover hat auch diesen Glitzereffekt drauf, dass alles so glitzernd ist. Und eben auch die Plättchen selbst, diese Blumen, haben diesen Frosted-Look, also wie dieser Morgentau, der glitzert dann so. Von dem her kann das auf Bildern eben täuschen und in der Realität wirklich, wirklich super aussehen. Das könnte ich mir vorstellen.
Müsste man sich vielleicht mal angucken. Was ich, glaube ich, noch auf BGR ganz gut finde, um so diese Downtime-Problematik so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, du kannst ja rundenbasiert spielen. Das heißt, du kriegst dann irgendwann eine Nachricht, wenn halt mal nicht abends um 8 alle zusammen kriegst, dann spielst du halt über die E-Mail-Benachrichtigung und dann hast du die Downtime nicht. Dann guckst du dann rein, wenn du dran bist, machst deinen Zug und der nächste kriegt dann eine E-Mail. Das fände ich, glaube ich, bei dem Spiel wirklich sinnvoll. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Ich spiele tatsächlich die allermeisten Spiele auf diese Art und Weise. Ich habe teilweise an die 100 Partien gleichzeitig laufen.
Also, ja. Was machst du sonst so?
Ja, das läuft ja dann alles. Wenn ich dann mal dran bin, dann kann ich wieder bei 10. Ist ja auch egal. Ich spiele halt so.
Sehr schön. Nee, aber fand ich tatsächlich gut. Ich würde es auch
nochmal spielen. Außerdem kriegst du da ein Achievement, wenn du 100 Partien parallel laufen lässt.
Ja, nur deswegen machst du es. Okay, so. Verstehe.
Nenn mich Opfer. Ach,
ja. Okay.
Okay, Opfer.
Also dann machen wir doch jetzt hier mal das Säckchen zu, bevor es noch weiter eskaliert. Und wir uns wild beschimpfen. Es hat mir wieder eine Freude mit euch, vor allem jetzt auch noch über das letzte Spiel zu sprechen, das wir gemeinsam gespielt haben. Können wir uns einfach viel, viel besser austauschen, finde ich. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die heutige Folge fandet. Lasst uns ein paar Kommentare da. Wird euch auch das Opfer aus der Vergangenheit sicherlich gleich im Outro nochmal sagen. Von dem her sag ich schon mal tschüss und bis bald. Bleibt schön verspielt.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unserem Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.
Ja, wir haben sie alle vergrault. Durch unsere große Kompetenz.
Ja, genau.
Trotzdem traut sich keiner mehr mit. Daran wird es liegen.
Auf jeden
Fall. Die Hybris, die schlägt zu.
Containers heißt das?
Ja, du weißt doch, was Containern ist, oder?
Ja,
weiß ich. Wenn du abends zum Supermarkt gehst und dir noch das Obst rausklaust.
Ja, ja.